D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Auf dem Weg in die Staatspresse. Schwere Vorwürfe von Zeitungsverlegerchef Matthias Döpfner gegen ARD und ZDF.
Fakten gegen Fake. Tagesschau startet Portal gegen Falschnachrichten.
Aufklärung statt Löschen. Facebook startet Projekt auf dem International Journalism Project in Perugia.
Warum solch eine Skepsis? Generation What glaubt kaum an die Medien und an Institutionen.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute vom Bundesjustizminister Heiko Maas. Gestern hat die Bundesregierung das Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschlossen. Maas will damit Hasskommentare und Fake News bekämpfen. Dazu sagt der Minister, Zitat, für strafbare Hetze darf in den sozialen Netzwerken genauso wenig Platz sein wie auf der Straße. Dies besser durchzusetzen, sind wir den Opfern von Hasskriminalität schuldig.
Die zweite Meinung
kommt von Herrn Pähler.
Grundsätzlich ja, da wird, glaube ich, niemand unserem Justizminister da widersprechen wollen. Inhaltlich aber, da wurde sein sogenanntes Hate-Speech-Gesetz jedoch von Anfang an heftig kritisiert. Und die Kritik, die hält trotz einiger Nachbesserungen auch nach dem gestrigen Kabinettsbeschluss weiter an. Es gehe Maas vor allem um Wahlkampf. Das Gesetz sei unausgegoren. Es gefährde sogar die elementare Funktionsweise des Rechtsstaats. Die einen meinen, es gebe Facebook und Co. zu viel Verantwortung. Andere sehen wiederum die Gefahr staatlicher Zensur und fühlen sich an die DDR erinnert. Mir ist das ehrlich gesagt alles ein bisschen zu viel Aufregung, die Kritik teilweise doch zu polemisch und auch populistisch. Deswegen gefällt mir ein doch besonderer Gedanke des grünen Politikers Konstantin von Notz. Der sagt nämlich, nicht zuletzt komme es auf aufgeklärte und kritische Nutzerinnen sowie eine wache Zivilgesellschaft im Netz an. Nur so gelänge eine freie und durchaus kontroverse, aber nicht hasserfüllte Diskussionskultur im Digitalen. Da brauche es Medienkompetenz, Beratungsangebote und Transparenz. So ist es.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das vermittelnde Medienmagazin hier bei D-Radio Wissen.
Was darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Internet? Darüber, da gibt's immer wieder Streit und das schon seit Jahren und vor allem mit der privaten Printwelt.
Heute ist das Entsetzen vieler Kollegen in der ARD mal wieder groß, wie so oft, wenn sich Matthias Döpfner zu Wort meldet. Döpfner leitet ja den Medienkonzern Axel Springer und ist auch Präsident des Verlegerverbandes BDZV. Und heute hat er ein großes Interview in der FAZ gegeben, die, ja, vorsichtig gesagt, auch nicht immer ein Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist.
Und in dem Interview, da warnt Döpfner die Politik und er sagt, wenn das so weitergeht mit der ARD im Netz, dann seien wir auf dem Weg zur Staatspresse. Harte Worte sind das und als wäre es geplant, da wurde gerade noch folgende Meldung bekannt, und zwar mehrere Zeitungsverlage im Verbreitungsgebiet von Radio Bremen, die wegen der Online-Berichterstattung von Radio Bremen sozusagen jetzt darin eine pressemäßige Berichterstattung sehen.
Ja,
deswegen
genau.
Klagen die jetzt.
Oder um es mit Döpfners Worten zu sagen, eine staatspressemäßige Berichterstattung. Über die Hintergründe reden wir jetzt mit unserem Reporter Daniel Buß. Daniel, wie sehr hast du über die Wortwahl gestaunt?
Nicht schlecht, aber eigentlich wundere ich mich ja vor allem über, ja, tatsächlich die Wortwahl, denn Staatspresse, das ist schon ein heftiger Vorwurf, zumal in Zeiten der Lügenpresse, muss man ja immerhin im Hinterkopf haben. Staatspresse insinuiert ja auch, da würde jemand gelenkt, also inhaltlich. Vermutlich wollte Döpfner aber eigentlich nur von der staatlich finanzierten Presse reden und nicht von staatlich gelenkter Presse. Er ärgert sich in dem Interview ja, wie so oft, schlicht darüber, dass öffentlich-rechtliche Sender von der Öffentlichkeit sicher finanziert werden, während einige Verlage am freien Markt tatsächlich sehr ums Überleben kämpfen müssen. Was mich aber vor allem aufregt, dass die ARD ihm da praktisch überhaupt nichts entgegenhält. Und das, obwohl es für die öffentlich-rechtlichen Sender, also auch uns, um die Spielregeln von morgen geht. Die Länder verhandeln gerade einen neuen Rundfunkstaatsvertrag, der regelt, was ARD, ZDF und Deutschlandradio im Netz dürfen und vor allem, was nicht.
Das heißt, es geht also um Gesetze.
Genau. Das, was wir da auf offener Bühne gerade erleben können, ist schlicht eine Lobbyschlacht, die da losgeht. Und Matthias Döpfner ist darin ein Meister. Deswegen sitzt er ja auch dem BDZV inzwischen vor. Das ist schon eine kluge Personalie auch gewesen vor einem halben Jahr. Er hat ja auch erst Google und dann auch Facebook als Feind der freien Presse erklärt und etwa das Leistungsschutzrecht in der Politik durchgesetzt. Auch wenn das nicht wirklich gut funktioniert, damit hat er gezeigt, wie viel Macht er am Ende hat, wenn er auch hinter den Kulissen agiert und draußen dann ordentliche Worte findet. Ganz anders als die ARD, die mitunter auch für alle Reden durcheinander steht und sich selbst im Weg, vor allem bei offiziellen Positionen.
Du warst ja gestern bei der Pressekonferenz der ARD-Intendanten. Hm. War das da kein Thema? Döpfner hatte sich ja schon vorher ziemlich deutlich geäußert.
auf der Pressekonferenz selbst nicht. Das ist mit einer Frage und einer kurzen Antwort auch abgetan worden. Da ging es um Fake News, um neue Radio-Apps, also auch gute Dinge für uns. Aber ich habe am Rande der ARD, die ARD-Vorsitzende gefragt, Carola Wille, wie sie sich nun positioniert in diesem Streit. Sie döpfnert dann nicht rum, sondern fordert von der Politik ganz intellektuell
einen Telemedienauftrag, der zukunftsfähig ist und der reflektiert, was sich verändert in der Mediennutzung der Menschen, im Mediennutzungsverhalten und auch in der gesellschaftlichen Kommunikation. Und dass man, wenn man an den Auftrag rangeht, dass man ein Stück auf die Ebene sich begibt, worum es ja eigentlich geht. Dass man ein Stück Medium und Faktor für der Meinungsbildung sein kann. Und das in einer Welt, die tatsächlich ein Stück mehr meinungsbildende Relevanz gewinnt, als sie bisher hatte.
Also wenn man das hier mal so eine Textanalyse machen würde, könnte man einen Eindruck haben, klingt ein bisschen verschwurbelt, oder?
Ja, ich behaupte jetzt einfach mal, das ist auch ein Stück weit Strategie, so ähnlich wie bei Angela Merkel nach dem Motto, mault ihr Herren doch mal rum, ich bleib hier sachlich und lass mir nicht viel anhaben. Im besten Sinne könnte man das vielleicht als cool interpretieren. Die Frage ist natürlich, wer sich am Ende durchsetzt, mit welcher Strategie.
Was glaubst du, wer das sein wird?
Ich habe die Tage für das Medienmagazin ZAP im NDR bei den Ländern nach der Stimmung gefragt in den Staatskanzleien und die sind ziemlich zerstritten. Die einen wollen an so juristisch schwammige Formulierungen wie presseähnliche Angebote gar nicht ran, die da drinstehen bislang im Staatsvertrag und den Sendern verbieten, presseähnlich zu publizieren, solange die Themen nicht auch im eigentlichen Programm untergebracht werden. Andere wollen wiederum weg davon, Verbreitungswege zu unterscheiden und lieber klar regeln, welche Inhalte ARD, ZDF und Deutschlandradio überhaupt bringen sollen. Vielleicht da zum Beispiel null Boulevard, keine Filme aus Hollywood und auch nichts Lokales. Bei dem Lokalen geht es ja auch im Konkreten um Radio Bremen, dass das presseähnliche Lokalberichterstattung sei, bei der Klage jetzt. Bislang geht das alles zumindest dann, wenn das auch im Programm stattfindet. Die Länder sind bei der Frage, was sich wie mit den Textangeboten der Sender ändern soll, also völlig uneinig. Und dann passiert üblicherweise einfach gar nichts, denn die Länder müssen sich nicht nur mehrheitlich, sondern sogar einstimmig entscheiden, wenn es um die Medienpolitik geht.
Ich habe jetzt einfach gedacht, für die Sender wäre es dann doch gar nicht so schlecht, oder sie können einfach so weitermachen wie bisher.
Ja, im Prinzip schon, aber die Verlage versuchen, was ihr gutes Recht in einem Rechtsstaat ist, die Regelung vor Gericht prüfen zu lassen und Begriffe wie Presseähnlichkeit bieten in der Auslegung einen ziemlich großen Spielraum. Die Tagesschau hat beispielsweise geglaubt, alles richtig zu machen in einem noch laufenden Rechtsstreit einiger Verlage gegen sie, aber von den Richtern haben sie einen auf den Deckel bekommen letztlich. Die Tagesschau-App sei früher zumindest presseähnlich gewesen. Und neben Radio Bremen geht ja beispielsweise auch der Verlegerverband in Berlin und Ostdeutschland auch gegen den RBB vor. Noch eine Abmahnung, wie vorher auch in Bremen, aber auch dort ist eine Klage in Aussicht gestellt worden. Und auch hier geht es eben darum, dass die Internetauftritte der Sender einfach presseähnlich seien.
ZDF-Intendant Thomas Bello, der hat sich ja neulich in einem Interview förmlich damit gebürstet, keinen Streit mit den Verlagen zu haben, weil er schon länger fast nur Videos ins Netz stellt. Wäre das kein Modell für die ARD?
Zumindest nicht für ARD-Chefin Carola Wille. Sie glaubt daran nicht. Hören wir sie einfach nochmal.
Alle Mediennutzungsanalysen, die Sie dort im Moment haben, aktuellste vom Hans-Bredow-Institut belegt, dass auch Text gerade bei der mobilen Nutzung von den Nutzern gesucht wird. Immer natürlich in der Kombination mit multimedialen Angeboten. Also wir werden keine Zeitung im Netz machen.
Ja, das müsste Matthias Döpfner doch gefallen.
Ja, dass die ARD keine Zeitung im Netz mache, das behauptet sie auch schon seit Jahren. Da sind einfach zwei Wettbewerber unterschiedlicher Meinung darüber, was denn eine Zeitung im Netz eigentlich ist und was nicht. Und ich befürchte jedenfalls, egal wie sich die Politik bei dieser oder auch bei einer weiteren Änderung dieser Spielregeln entscheiden wird, es wird immer eine Seite unzufrieden sein. Entweder die Verleger, weil sie glauben, dass ARD und Co. zu viel Text ins Netz schreiben, oder die ARD, weil sie glaubt, sie würde dazu eingehen. Und deshalb von den Nutzern zum Beispiel beim Googlen nicht mehr ordentlich gefunden. Aber es gibt für die Sender auch eine gute Nachricht aus der Politik, nämlich zur, Achtung, Fachwort Depublikation. Die Sender, auch das Deutschlandradio, müssen ja einen Großteil der Beiträge nach starren Vorgaben wieder löschen. Damit soll auch eine Übermacht der Öffentlich-Rechtlichen im Netz gegenüber den privaten Medien verhindert werden. Diese Vorgaben sollen auch nicht ganz wegfallen, aber deutlich gelockert werden, zumindest für Informationssendungen.
Aber dann funktioniert das Lobbying der ARD ja vielleicht doch.
Naja, ich glaube, hier war es eher der Druck von der Straße. Es hat doch niemand verstanden bei den Nutzern, warum Beiträge und Sendungen plötzlich wieder verschwinden, für die am Ende ja alle gezahlt haben. Und ich behaupte auch mal forsch, das fanden sogar die Politiker selbst doof, wenn die Sender Beiträge über sie selbst wieder gelöscht haben, weil sie es tun mussten. Jedenfalls sind die Länder hier sich ziemlich einig. Sie wollen öffentlich-rechtliche Inhalte länger im Netz sehen. Vielleicht nicht für immer, aber doch deutlich länger.
Daniel Buß, vielen Dank. Der Online-Streit zwischen ARD und den Verlegern wird uns weiter begleiten. Wir schauen drauf hier bei Was mit Medien.
Mit Sicherheit.
Was mit Medien? Das Medienmagazin mit der Anti-Fake-News-Taskforce.
An dieser Stelle, da schauen wir uns Woche für Woche mit euch das große Problem der Falschnachrichten an. Wir haben begonnen mit den ersten Fällen, dann mit den ersten Analysen und Bewertungen. Und jetzt so langsam, ja, da können wir auch schon von den ersten Initiativen berichten.
Facebook hat vor 2 Stunden bekannt gegeben, was das soziale Netzwerk genau auf die Beine stellen möchte, um stärker gegen Falschnachrichten vorzugehen. Ein Informationstool ist da zum Beispiel vorgestellt worden. Darüber sprechen wir aber gleich noch.
Was uns aber auch auffällt, immer mehr Medien, die bilden Anti-Fake-News-Teams und klären ihre Leser über Falschmeldungen auf. Doch macht man dadurch nicht eigentlich die Fake-News erst bekannt? Der Umgang mit Fake-News für professionelle Redaktionen ist das gar nicht so einfach.
In dieser Woche hat zum Beispiel die Tagesschau eine eigene Webseite gestartet, die über Falschmeldungen aufklärt oder darüber berichtet. Das Team der Faktenfinder kümmert sich um viele Facetten. Zum Beispiel ein aktueller Artikel dreht sich um einen Kettenbrief, und in dem zum Beispiel behauptet wird, Terroristen könnten Handys auslesen. Wird dann überprüft.
Den Besuchern wird aber auch erklärt, wie Falschmeldungen enttarnt werden können. Und in dieser Ausgabe von unserem Medienmagazin, da schauen wir mal hinter die Kulissen von diesem Projekt der Tagesschau. Und das machen wir mit André Reisin. Er ist Journalist beim NDR und arbeitet bei diesem Projekt der Tagesschau mit und ist jetzt live bei uns. Guten Abend, André.
Ja, guten Abend.
Sag mal, was genau ist jetzt der Faktenfinder?
Der Faktenfinder ist ein Projekt im ARD-Netzwerk, das sich sozusagen als Knotenpunkt versteht, um ja, Falschmeldungen oder mögliche Falschmeldungen zu überprüfen, um solche Phänomene zu sammeln, um halt auch mutmaßliche Fake News zu identifizieren und im Übrigen auch genau die Frage der Relevanz aufzugreifen, die ihr ja eben auch schon thematisiert habt. Also müssen wir solche Falschmeldungen dann im Einzelfall thematisieren oder tragen wir damit erst zur Verbreitung bei? Auch, wie groß ist das Problem in Deutschland überhaupt? Und das natürlich alles letztlich auch im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl.
Das Interessante ist, du hast gerade gesagt, dass das ein Projekt aus dem ARD-Netzwerk ist. Und das ist ja auch eine Zusammenarbeit von verschiedenen Anstalten. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das kann man sich ganz einfach vorstellen. Also die Tagesschau selbst ist ja auch eine Zusammenarbeit verschiedener Anstalten, ein Gemeinschaftsprojekt der ARD, das hier auf dem Gelände des NDR angesiedelt ist. Und dementsprechend ist es hier auch so, dass sowohl Kollegen von ARD aktuell als auch quasi entsandte Kollegen aus den einzelnen Landesrundfunkanstalten hier dann eben mitarbeiten.
Dann nehmen wir uns doch mal noch so ein bisschen mit, auch in eure Gedankenwelt beim Entstehungsprozess. Also was habt ihr euch vorgenommen? Was wollt ihr machen? Also, oder vielleicht auch anders machen als andere?
Ja, anders machen als andere ist natürlich gar nicht so einfach zu sagen. Wir fangen gerade erst an. Und auch die anderen Projekte sind ja alle relativ jung letztlich. Ich glaube, es ist eben so, dass nach dem letzten Jahr angesichts auch vieler politischer Entwicklungen und eben auch der ganzen Debatte zum Teil um Fake News, zum Teil um Hate Speech bei Facebook im Netz eben doch, ich glaube insgesamt in journalistischen Kreisen und auch letztlich in politischen Kreisen doch sehr stark der Eindruck gewachsen ist, dass man sich mit dem Phänomen stärker beschäftigen muss. Und natürlich ist ein Nachrichtenangebot wie die Tagesschau als das mit Abstand reichweitenstärkste Nachrichtenmedium in Deutschland, also gerade im audiovisuellen Bereich, da auch besonders, glaube ich, im Fokus und auch besonders gefordert. Da gab es ja auch immer wieder in den letzten Jahren, Stichwort Ukraine-Konflikt und so weiter, schon sehr, sehr lebhafte Debatten. Und ich glaube, es geht vor allem tatsächlich darum, an zentraler Stelle auch koordinierend tätig zu sein, halt auch sozusagen frühzeitig seismografisch zu gucken, was an Fake News möglicherweise gerade im Umlauf ist, was hochpoppt, was auch gemeldet wird letztlich, weil viele Fake News, das muss man auch sagen, sehr stark auch im Lokalen spielen. Wir hatten das also auch an verschiedenen Beispielen 2016, dass so gerade so Sachen wie wegen ständig klauender Flüchtlinge hat der lokale Supermarkt geschlossen und solche Dinge. Da hatten wir zum Beispiel bei Panorama, wo ich sonst auch tätig bin, so einen Fall von einem Lokalreporter auf der Schwäbischen Alb, der halt minutiös immer wieder mit diesen Meldungen und mit Lesern letztlich konfrontiert war, die halt das behauptet haben, dieser Supermarkt hatte die ganze Zeit auf und er hat nie geschlossen und es gab nie ein Problem. Und ich glaube, das muss man halt auch sehen, dass gerade viele dieser Nachrichten auch auf lokaler Ebene spielen, da auch stark geglaubt werden zum Teil. Und auch dafür ist natürlich so ein Zutragen, wenn man feststellt, dass dasselbe Gerücht an verschiedenen Orten spielt und so, auch dafür kann so eine zentrale Koordination innerhalb der ARD natürlich hilfreich sein. Und ja, genau, es geht auf jeden Fall um mehr als nur zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist fake, und unsere Zielgruppe sind auch nicht diejenigen, die das produzieren oder sogenannte Trolle, die halt sozusagen nur destruktiv wirken, sondern wir wollen halt schon den normalen Nutzer eigentlich erreichen.
Was ich auch ganz interessant finde, zum Beispiel gerade ganz oben auf der Seite ist eine Geschichte von dir, wo du nämlich mal skizzierst, dass es gar nicht so einfach ist, sich dem Thema mit dem möglichen Giftgasangriff in Syrien auseinanderzusetzen. Ist das so eine typische Geschichte, dass ihr auch so ein bisschen Journalismus transparent machen wollt?
Also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sollten schon versuchen, auch als Journalisten so transparent wie möglich zu arbeiten. Ich arbeite ja auch für ZAP und auch da, glaube ich, ist halt ein ganz wichtiges Merkmal, auch zu zeigen, wie arbeiten wir, warum glauben wir dieses, warum machen wir dieses. Und das heute ist ja eigentlich in Anführungszeichen nur eine Art sozusagen FAQ oder Wissensstand. Das wird sich sicherlich auch noch in den nächsten Tagen und Wochen auch erweitern lassen, wenn das Wissen darum wächst. Aber es geht natürlich schon auch darum zu sagen, was sind plausiblere Varianten und was sind ehrlich gesagt nicht so besonders plausible Varianten. Und das ist jetzt ja nicht umstandslos Fake News, sondern das ist ja einfach auch umstritten letztlich. Aber es gibt eben schon auch Indizien und Hinweise und Experten, mit denen man auch sprechen kann. Und die einem schon auch sagen können, was daran zum Beispiel, also was nicht der Fall gewesen sein kann, objektiv. Und das finde ich auch wichtig, das zu dokumentieren. Und natürlich ist da auch immer ein Transparenzgedanke dabei. Welche Bilder zeigen wir, welche zeigen wir nicht? Warum machen wir das? Warum entscheidet sich vielleicht ein anderes Medium auch anders?
Was mit Medien? Das Faktenfindende Medienmagazin hier bei D-Radio Wissen. Und wir reden weiter über faktenfinder.tagesschau.de. Und einer der Kollegen, die das betreuen, ist auch weiter bei uns.
Und das ist André Reisin. Und André, du betreust ja eben nicht nur sozusagen auch Angebote der Tagesschau, sondern zum Beispiel auch Social-Media-Profile von Politmagazinen wie Panorama, hast du vorhin gerade schon selbst angedeutet. Da hast du auch viel mit Hasskommentaren zu tun. Wie hast du so, ich sag mal, die letzten zwei Jahre so zwischen Hate Speech und Fake News erlebt, auch konkret in deiner Arbeit?
Naja, also anstrengend natürlich zum Teil, spannend zum Teil, auch frustrierend, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, dass man natürlich immer auch nur einen Teil der Leute überzeugt und oder erreicht, sagen wir mal, überzeugt, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber die Sache ist halt, man muss halt gucken, dass wir einerseits zum Beispiel mit Panorama auf Facebook oder in den sozialen Netzwerken einen wahnsinnigen Erfolg hatten in den letzten Jahren. Also, dass wir da ein Profil hingestellt haben, was von einer kleinen fünfstelligen Zahl in den sechsstelligen Bereich gewachsen ist. Und natürlich ist es dann so, je mehr Erfolg du auch hast, desto mehr kommen aber auch die Leute, die das halt alles überhaupt nicht gut finden. Und da gibt es immer so eine Art, Missverhältnis. Wenn irgendein Video oder irgendein Beitrag besonders gut läuft, so, dann hast du halt irgendwie Likes und Shares in einem sehr hohen Bereich und gleichzeitig, also sagen wir mal vier- bis fünfstellig oder noch höher. Und dann hast du halt gleichzeitig aber natürlich irgendwie, keine Ahnung, 900 Kommentare drunter. Und da kann dann schon die Mehrzahl auch durchaus negativ sein, weil da ist es halt aus meiner Erfahrung schon so, wem das gefällt, der liked es und der teilt es vielleicht, und wer es echt nicht gut findet, der kommentiert halt. Und da ist natürlich alles dabei. Also gibt es zum Teil durchaus auch ernstzunehmende Kritik, auch ernstzunehmende Hinweise auf Fehler, aber da gibt es halt auch wüsteste Beschimpfungen bis hin in den persönlichen Bereich. Also alles.
Und ich finde so was interessant, dass eigentlich so gerade auch so also Hate Speech, nenne ich das jetzt einfach mal ein bisschen vereinfacht, und Fake News, das vermischt die sich ja so ein bisschen in diesen ganzen Mediendebatten, die man führt. Wobei ich mich dann auch manchmal frage, ist manchmal die Angst vor Fake News gerade vor der Bundestagswahl nicht auch vielleicht größer, als sie dann am Ende tatsächlich Realität wird? Macht ihr euch auch darüber Gedanken?
Ja, ist zum jetzigen Zeitpunkt unheimlich schwer zu sagen, finde ich. Und auch, weil wir gar nicht genau wissen, ehrlich gesagt, wie der, sage ich mal, Impact, Neudeutsch, also der Einfluss, könnte man sagen, von Fake News auf bestimmte Entwicklungen tatsächlich ist. Also da versucht man ja jetzt gerade in den USA halt auch zunehmend Studien zu machen. Stanford hat eine Studie rausgebracht, die sagt, das ist eigentlich nicht messbar. Dann haben einige Leute gesagt, naja, Stanford ist ein bisschen zu nah am Silicon Valley, die bedienen da vielleicht auch die Interessen von Facebook und Co. Konnte ich so der Studie jetzt nicht zum Vorwurf machen. Ich fand die methodisch eigentlich in Ordnung. Aber das ist natürlich tatsächlich so ein Punkt, wenn ich sage, ich habe jetzt meinetwegen 62 Millionen Leute oder so, roundabout, bitte nicht auf die Zahl festnageln, die habe ich jetzt nicht recherchiert, gebe ich zu, die für Donald Trump gestimmt haben, dann müsste ich mir schon einen wahnsinnigen manipulativen Effekt vorstellen, um da Fake News für verantwortlich zu machen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir von den knappen und den umkämpften Zonen reden sozusagen, wo vielleicht 13.000 Stimmen einen ganzen Staat entscheiden in so einem Wahlsystem, dann wiederum kann es schon natürlich Effekte geben, wenn nicht nur bei Fake News, sondern halt auch mit gezielter Manipulation sozusagen Wähler vielleicht auch davon abgehalten werden, bestimmten Kandidaten Stimmen zu geben. Und in Deutschland, muss man sagen, ist das Phänomen ja so auch noch nicht erforscht. Deswegen müssen wir mal gucken, wie es wird. So.
Was ich auch dann ganz interessant finde, du hast dich auch mal so mit den historischen Fake News für den Faktfinder beschäftigt. Also das ist ja Propaganda oder gezieltes Desinformieren ja schon irgendwie immer gab. Wenn du das jetzt mit dem aktuellen Phänomen vergleichst, wo sind da so Unterschiede, die dir vielleicht auffallen?
Naja, ich fand es auch ganz interessant, zumal da halt auch wirklich lustige Begebenheiten dabei sind und wo man, glaube ich, auch nochmal für sich selber viel lernen kann darüber, dass wir es hier eben nicht mit einem ganz neuen Phänomen zu tun haben, sondern eigentlich mit was Altem, was wiederkommt. Das war so mein haupteigener Lerneffekt bei dieser Beschäftigung. Also, dass sozusagen amerikanische Literaturgrößen wie Edgar Allan Poe oder Mark Twain halt in großen New Yorker Zeitungen halt unfassbar ausgedachte Geschichten veröffentlicht haben. Letztlich aus Jux und Dollerei, muss man sagen. Also zum Beispiel von einer Zivilisation auf dem Mond oder wie auch immer. Was dann aber auch erstmal geglaubt wurde. Und diese ja als Yellow Press bekannte, was im Deutschen dann so ein bisschen als Regenbogenpresse eingewandert ist, Art Nachrichten zu machen, die eigentlich gar keine faktische Basis haben, ist halt nicht so neu. Und dann gab es irgendwann sozusagen, sage ich jetzt einfach mal pauschal, nach den ganzen Katastrophen des 20. Jahrhunderts, doch in den Demokratien zumindest so ein Konsens irgendwie, dass man auf so einer Art Faktenbasis diskutieren muss. Ja? Also dieses berühmte Diktum auch irgendwie des Guardian, also Facts are sacred, comment is free, also die Fakten sind heilig und der Kommentar ist halt frei. Also dass man halt sagt, man schafft sozusagen eine faktische Basis und dann kann man halt von rechts bis links, von da bis dort irgendwie anderer Meinung sein. Und das, glaube ich, gerät jetzt halt doch wieder zunehmend ins Wanken durch halt die Tatsache, dass schlicht und ergreifend die alte sozusagen Gatekeeper-Funktion des Journalismus durch das Netz und durch soziale Medien so einfach nicht existiert.
Was ja, glaube ich, auf jeden Fall auch neu ist, ist ein Stück weit die Reaktion der professionellen Medien, die ja, wir hatten es vorhin ja schon kurz angedeutet, jetzt eben, wie ihr eben auch professionelle Teams aufbauen, Anti-Fake-News-Taskforces, Journalistenteams, die genau an dem Thema arbeiten und sich um Aufklärung kümmern. Lass uns doch nochmal über die Frage sprechen, ob das tatsächlich jetzt eigentlich der richtige Weg ist, weil man hat ja tatsächlich immer dieses Dilemma, dass eben die Arbeit dieser Projekte und Redaktionen dann eigentlich den Falschnachrichten eben doch auch eine Bühne bieten und eben doch nochmal zur Verbreitung beitragen. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das muss man halt echt im Einzelfall entscheiden. Also ich würde auch sagen, man muss nicht unbedingt auf jede Geschichte einsteigen, aber wenn man doch anhand von sozusagen, sagen wir mal, Reichweite von bestimmten Facebook-Posts oder anderen Tools, die ja da durchaus auch zur Verfügung stehen. Es gibt ja auch Seiten im Netz, die halt ein Ranking machen, zum Beispiel Social Media Impact, und halt merkt, dass da einfach jetzt meinetwegen dieses falsche Renate Künast-Zitat oder dieser arme Syrer da, der mit diesem Merkel-Selfie, wo immer behauptet wird, das sei irgendwie der Terrorattentäter von Brüssel gewesen, dann finde ich schon, dass man das journalistisch durchaus aufgreifen und auch thematisieren sollte, einfach um letztlich auch eine eigene Reichweite für das, was man dann doch geneigt sein könnte, die Wahrheit oder zumindest die beste objektive Version der Realität sozusagen, um der auch zur Geltung zu verhelfen. Das denke ich schon, dass das auch eine Aufgabe von Journalismus ist.
Vielleicht auch trotz der notwendigen Einzelfallbetrachtung. Was wollt ihr mit dem Faktenfinder der Tagesschau denn vielleicht bewusst nicht machen? Worauf verzichtet ihr bewusst? Gibt es da was?
Könnte ich jetzt so spontan nicht sagen. Also ich glaube wirklich, dass halt wichtig ist, dass wir halt nicht irgendwie sagen wollen, das ist richtig, das ist falsch und so war es. Oder dass wir da die ganze Zeit nur einzelne Meldungen sozusagen aufklären oder auseinandernehmen. Sondern ich glaube auch sowas wie so dieser historische Einleitungstext von mir oder auch andere Sachen, die da noch in der Pipeline sind, sollen halt auch ein bisschen halt einen weiteren Fokus werfen und damit halt auch vielleicht zu einer längerfristigen Debatte beitragen. Und wie gesagt, unsere Zielgruppe sind nicht diejenigen, die halt sowieso schon komplett in ihrem jeweiligen Lager irgendwie ihre eigene Wahrheit sozusagen glauben, sondern wir versuchen schon, und das wäre dann auch wiederum eine Parallele zu dem, was ich bei Panorama mache oder gemacht habe, halt die Mitleser sozusagen zu erreichen und diejenigen, die auch erreichbar sind und denen halt sozusagen das bestmögliche, best recherchierte Wissen, was wir sozusagen präsentieren können, anzubieten und dann hoffentlich zu einer vernünftigeren Meinungsbildung beizutragen.
Ist es auch genau das, worauf du hoffst, wenn du jetzt vielleicht in einem Jahr mal auf dieses Projekt zurückblickst und überlegst, was müsste passieren, damit ihr dann richtig zufrieden seid?
Ja, ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Also erstens wünsche ich mir natürlich von vornherein, dass wir es eigentlich mit möglichst wenig Fake News zu tun kriegen, weil ich einfach glaube, dass eine gesellschaftliche Debatte durch bewusstes, manipulatives Lügen, und so muss man es ja letztlich auch nennen, doch vergiftet wird. So, das ist schon meine Überzeugung. Also Fake News für mich, muss man auch nochmal ganz klar sagen, sind nicht Fehler, die jedem passieren können oder auch sozusagen vielleicht nur mal unvorsichtig weitergetragene Gerüchte, sondern wirklich das bewusste, manipulative Erstellen von Seiten oder Inhalten, die aussehen wie Nachrichten, die aussehen wie Journalismus, sei es aus politischem oder kommerziellem Interesse, die halt bewusst mit der Angst von Leuten spielen oder die halt in die Irre führen oder sie halt zu Handlungen bringen sollen, die sie ansonsten nicht vollziehen würden. Und ich glaube, das wäre meine Hoffnung oder mein Wunsch, dass man da in einem Jahr zurückblicken kann und sagen, alle diese Projekte zusammen und vielleicht auch der Journalismus insgesamt haben schon dazu beigetragen, dass wir durch dieses sicherlich doch sehr konfrontative Wahljahr 2017 einigermaßen vernünftig und auch in einem demokratischen Umgang miteinander durchgegangen sind. So.
Sagt André Reisin, er ist Journalist beim NDR und arbeitet beim Faktenfinder der Tagesschau mit. Faktenfinder.tagesschau.de ist die Adresse. Danke für den Blick hinter die Kulissen.
Ja, gerne.
Was mit Medien, das internationale Medienmagazin.
Und hier noch ein kurzer Hinweis für euch, falls ihr das vielleicht heute Abend oder ich glaube spätestens morgen früh auf jeden Fall gebrauchen könnt. Wir haben es gerade vorhin schon angedeutet. Auch Facebook hat heute Abend um 18 Uhr was vorgestellt zum Thema Fake News. Eine, ja, ich sag mal, im weitesten Sinne neue Aktion. Präsentiert haben sie das Ganze auf dem International Journalism Festival in Perugia. Und sie haben, glaube ich, sogar einen Vizepräsidenten extra hingeschickt, um das Ganze zu präsentieren. Weiß man denn schon, was er jetzt dort vorgestellt hat?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich das mal eigentlich anschauen möchte, was jetzt Facebook dann auch macht. Und wenn man das mal so zusammenfasst, kann man das in drei Bereiche packen. Nämlich einmal sagt Facebook, wir tun etwas gegen die wirtschaftlichen Anreize, Falschmeldungen, die finanziell motiviert verbreitet werden, zu stoppen. Dann werden neue Produkte entwickelt, damit die Informationsvielfalt gesteigert werden wird, so heißt es dann im Facebook-Sprech. Mhm. Und auch ein Zitat, was auch noch interessant ist, es heißt, wir unterstützen Menschen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn sie auf Falschmeldungen stoßen.
Also das heißt, konkret kann man sagen, ab heute Abend wird in 14 Ländern einer Reihe von Testnutzern, das sind auch schon ein paar Hunderttausende und später wahrscheinlich dann irgendwie allen, so wie das immer bei Facebook ist, ganz oben dann diesen Testnutzern im Newsfeed ein großer Teaser angezeigt und da geht's direkt zu Tipps und Hinweisen und Hilfestellungen, wie man eigentlich Fake News erkennen kann. Weiß man schon mehr, was man dort genau findet und wie das aussehen soll?
Ja, ich habe die Tipps sogar, warte mal, ich habe die sogar hier, wie das dann aussieht. Also es ist ja immer so, dass ja jetzt immer, also vor ein paar Tagen war irgendwie unsere Freundschaft, dass wir jetzt irgendwie, wie viele Jahre auf Facebook befreundet sind? 9 Jahre
ewig.
Oder so?
Ewig.
Also die machen wir schon zu lange, genau, hat auch Facebook gesagt, zu lange. Und statt jetzt Fine Perler-Freundschaft ist dann da so eine violette Box, wo da so eine Zeitung drauf ist, lustigerweise, mit einer Lupe. Tipps zum Erkennen von Falschmeldungen steht da. Und dann steht dann da, hallo Angela, also je nachdem, was du da für einen Vornamen bei dir eingetragen hast.
Bei mir steht das.
Bei dir steht dann, hallo Angela, Falschmeldungen können als solche erkannt werden. Wir bekämpfen deren Verbreitung und geben dir hier einige Tipps, die du erkennen kannst, ob eine Nachrichtenmeldung wahr ist oder nicht. Und dann kannst du auf mehr dazu klicken. Dann kommt ein Hilfeartikel, wo 10 Tipps so drin sind. Einer heißt zum Beispiel, lies Überschriften kritisch, sieh dir die URL genau an, überprüfe die Quelle, achte auf ungewöhnliche Formatierungen, sieh dir die Fotos genau an, überprüfe die Datumseingabe, überprüfe die Quellen, sieh dir andere Berichte an, ist die Meinung ein Scherz oder ist die Meldung ein Scherz, einige Meldungen sind bewusst falsch und dann immer jeweils noch so ein bisschen erläutert. Das ist dann da.
Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja jetzt nicht gerade irgendwie der heiße Scheiß sozusagen, habe ich ja alles schon mal gewusst, aber man muss, glaube ich, sich schon auch vorstellen und das finde ich auch insofern interessant, dass sie das ja eben offiziell sozusagen als Facebook selbst anbietet und das eben ganz oben im Newsfeed sozusagen festpinnen und das ist ja schon echt auch ein heftiges Mittel, um Informationen zu verteilen. Kann man jetzt auch sagen, machen sie sich ja sozusagen, nutzen das auch ganz schön aus. Ist das ethisch vertretbar, das so zu machen?
Ist das eine interessante Frage, ne? Also ich meine, auf der einen Seite ist natürlich der Ruf da, Facebook soll etwas unternehmen unter Fake News, aber auf der anderen Seite geht es da natürlich dann auch gleich, okay, sie haben natürlich auch eine große Verantwortung, das, was sie da ausspielen. Aber ganz ehrlich, manchmal sind da ja die Erinnerungen, manchmal ist da ein Wetterbericht, da freue ich mich doch lieber, wenn da auch ein bisschen was zur allgemeinen Bildung beigetragen wird, weil ich glaube, uns sind die Punkte vielleicht hier bewusst, aber doch nicht wahrscheinlich jedem Facebook-Nutzer, oder?
Das heißt also, ja, sehe ich genauso. Das heißt aber, du glaubst auch, das hilft tatsächlich, oder?
Auf jeden Fall. Also schaden kann es nicht.
Aber jetzt mal außer sozusagen den obersten Platz im Newsfeed bereitzustellen, den Facebook ja quasi kostenlos bedienen kann, nimmt Facebook auch Geld in die Hand, um gegen das Thema Fake News vorzugehen.
Ja, es ist ganz interessant. In einem Blogpost, der jetzt auch gerade online gegangen ist, sagen sie, wir müssen branchenübergreifend zusammenarbeiten, um dieses Problem zu lösen. Und da gibt es was ganz Interessantes, was sie zum Beispiel machen, dass sie nämlich zum Beispiel auch jetzt eine News Integrity Initiative starten, die aus ganz vielen Sponsoren besteht. Facebook ist ein großer Teil und da ist es so, dass diese Initiative 14 Millionen US-Dollar schwer ist. Mhm. Und da ist dadurch zum Beispiel diese Initiative wird von der CUNY, das ist die Graduate School of Journalism, von der CUNY Graduate School of Journalism dann auch quasi geleitet. Und dort sollen Forschung und Projekte und auch Treffen mit Branchenexperten rund um Fake News und der Lösung dann auch wirklich ja umgesetzt werden. Und dafür verantwortlich ist dann auch der uns bekannte Professor Jeff Jarvis. Das ist ja in dieser Woche bekannt geworden. Und auch hier in Deutschland gibt es einen Unterstützer, der in dieser Initiative mit dabei ist, beziehungsweise dann auch Aufgaben übernehmen wird, dann auch diese Projekte mit umzusetzen. Das ist dann die Hamburg Media School. Das ist dann, finde ich, dann auch nochmal ganz interessant.
Das heißt, es wird vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten immer noch konkreter werden, was Facebooks ja auch wirklich ernst gemeinte Initiative gegen Fake News, Hate Speech etc. angeht.
Ja, ich bin auch ganz gespannt. Also auch in anderen Ländern gibt es dann ja auch schon Zusammenarbeit mit Partnern, damit dann auch bewusst überprüft wird, ob es sich bei einzelnen URLs oder Artikeln um Fake News handelt oder nicht. Das heißt, es gibt externe Faktenprüfer. In Deutschland ist das jetzt noch nicht gestartet, aber in anderen Ländern ist das jetzt auch angekündigt worden. Da bin ich dann auch mal gespannt, ob das irgendwann zu uns kommt. Was mit Medien? Das sich schnell wandelnde Medienmagazin. Ich bin diese Woche fast verrückt geworden.
Wieso?
Kann mir das mal einer erklären? Jetzt haben wir uns gerade an die Millennials gewöhnt und was danach kommt, Generation Z und jetzt ist irgendwie die Generation What am Start.
Ja, What, habe ich mir auch gedacht.
What soll das denn?
Ganz genau. Auf jeden Fall ist der Begriff Generation What erstmal der Titel einer Studie und zwar der größten europaweit durchgeführten Jugendstudie, die Einstellungen, sozusagen Meinungen, Verhalten etc. abgefragt hat und getragen wurde von den europäischen Rundfunkanstalten. Und ja, der Titel Generation What, der zeigt zumindest auch schon mal ein Ergebnis. So allgemein gültig, glaube ich, dass die Skepsis bei den jungen Menschen zwischen 18 und 34 Jahren, das sind die befragt wurden, in 35 Ländern insgesamt, dass die sehr, sehr ausgeprägt ist.
Das fand ich ganz interessant. Also junge Europäer, die vertrauen Medien sehr wenig und Institutionen auch sehr wenig. Herr Peller, was steckt denn in dieser Studie drin?
Also Institutionen,
dass alle sagen, what?
Ja, so ungefähr ist das. Nein, man muss sagen, also das Misstrauen, du hast gerade gesagt, geht eben Richtung Medien, aber eben nicht nur, auch gegen Politik, gegen Religion, alles, was sozusagen die typischen staatlichen Medien, was vielleicht auch Establishment ist, vielleicht ein neuer Begriff als Institution sozusagen zu bezeichnen ist. Und wenn wir aber mal speziell auf die Medien gucken, dann kann man sagen, und das ist schon erschreckend, jetzt fange ich mal oben an bei den Positivwerten, aber die sind eben sehr klein ausgeprägt, dass europaweit nur 2% der jungen Menschen zwischen 18 und 34 Medien völliges Vertrauen aussprechen. und nur 17% sagen, dass sie den Medien mehr oder weniger vertrauen. Das heißt also jetzt mal grob gerundet, ein Fünftel nur haben überhaupt irgendwie sowas wie Vertrauen in die Medien. 39% sagen aber, das ist schon das Doppelte, ich habe überhaupt gar kein Vertrauen in die Medien. Und dann gibt es immer noch 40%, die zumindest skeptisch gegenüber den Medien sind. Also wenn man das mal sozusagen heranziehen will, ist also die Skepsis oder sogar das ausgeprägte Misstrauen gegenüber den Medien ziemlich groß europaweit. Jetzt können wir sagen, was haben wir damit zu tun? In Deutschland ist es doch noch etwas besser, weil die Studie hat auch nach Ländern einzeln ausgewertet und da kann man immerhin noch sagen, dass wir hier in Deutschland nur 22%, also nur die Hälfte von dem, was europaweit gemessen wurde, überhaupt kein Vertrauen in die Medien haben. Griechenland zum Beispiel sind es 71%.
Also 71%?
Sagen, die haben überhaupt kein Vertrauen in die Medien. Ja. Das ist schon eine andere Hausnummer. Aber auch Italien, Frankreich, da liegt das so bei 46%. Also das Misstrauen ist da schon stark ausgeprägt. Und die Studie sagt auch ein bisschen was zu möglichen Gründen. Warum ist eigentlich dieses extreme Misstrauen gegenüber den Medien festzustellen? Mhm. Und da ist einmal das Stichwort Korrumpierbarkeit. Also viele junge Menschen glauben, dass Medien durchaus auch korrupt sein könnten. Dann ist auch das Thema bewusste Fehlinformation, also jetzt nicht von Fake News explizit die Rede, aber wenn ich das mal an der Stelle gleichsetze und Manipulation von Inhalten, ein Thema, was viele skeptisch werden lässt. Und dass durchaus auch das Thema journalistisch schlechte Handwerksleistung sozusagen eine Rolle spielen, die eben insgesamt zu dieser Gemengelage, aber dem doch deutlich messbaren Misstrauen geführt hat. Beruhigend kann man immerhin sagen, es ist keine Frage des Geschlechts. Also das ist tatsächlich auch dabei rausgekommen. Da gibt es natürlich immer so ein bisschen so bildungsabhängige Dinge, aber das sind sozusagen Nuancen.
Ja, wir haben ja schon immer mal vorgehabt, meine Ausgabe irgendwie nichts mit Medien zu machen. Das ist wahrscheinlich eine deutlich attraktivere
Wahrscheinlich,
Wahl
auf jeden Fall als, vertrauenswürdiger.
Als was mit Mädchen zum Beispiel, was ja auch mal wahrscheinlich auch mal irgendwie hier anstellt. Meine Güte, Herr Päder.
Aber ich kann noch mal kurz im Vergleich zeigen, also sozusagen das größte Misstrauen haben die Menschen, die jungen Menschen tatsächlich gegenüber religiösen Institutionen, dann der Politik und dann kommen aber auch schon die Medien. Aber gar nicht weit dahinter kommt auch schon die Polizei und die Schule. Also es ist irgendwie alles nicht so richtig gut vertrauenswürdig.
Wieder was gelernt. Herr Päder, herzlichen Dank, dass du uns die Generation Watch Studie hier vorgestellt hast in Was mit Medien. Mal gucken, was wir daraus mitnehmen. Vielleicht wissen wir es dann schon nächste Woche hier bei Was mit Medien. Ich weiß gar nicht, was wir da nächste Woche eigentlich machen. Ah! Wir sprechen über Millennials, fällt mir gerade wieder ein. Da gibt es nämlich noch eine neue Studie über Millennials, die in der nächsten Woche vorgestellt wird und was über den Medienkonsum auch hier in Deutschland sagt und ob es da Abweichungen gibt und ob sozusagen die Generation Water stürzt, das klären wir dann bis zur nächsten Woche. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.